Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Die heutige Sendung Mentale Gesundheit ist im Rahmen eines Radio-Workshops an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg entstanden. Die Leitung hatte Ulrich Hegele. Mit einem gebrochenen Arm geht man zum Arzt, mit einer Depression zieht man sich lieber zurück. Diesen Satz haben wir in unseren Recherchen öfter gehört. Psychische Krankheiten sind normal und gehören zum Leben manchmal dazu, so wie auch ein Armbruch. Wir möchten heute über einige, teils bekannte, teils weniger bekannte, psychische Krankheiten sprechen, wie etwa soziale Phobie oder Burnout. Später blicken wir in dem Zusammenhang auf Genetik und Sozialisation, sprechen über Entstigmatisierung, zeigen auf, wie und wo man sich Hilfe holt und reden über Resilienz. Aber bevor wir richtig einsteigen, hören wir uns einen Song einer Künstlerin an, die selbst schon mit Angststörungen und einer Depression zu kämpfen hatte. Es folgt Ladies von KK.
Kennst du das Girl? Kennst du das Girl? Kennst du das Girl, das dich auffängt, wenn alle sagen, dass du nur Trash bist?
Trash.
Kennst du das Girl, das dich festhält, sagt das, wie du bist, einfach perfekt ist? Yeah. Kennst du das Girl, das supportet, egal ob du oben bist oder ganz unten? Kennst du die Girls, die für uns kämpfen und trotz all des Hass nie verstummen?
Niemals.
Hand aufs Herz, Girl. Schau, ich teile deinen Schmerz, Girl. Verkauf dich niemals unter Wert, Girl. Sie sagen, mit uns wäre was verkehrt, Girl. Das ist für die Babys, die Bitches, die Tomboys, die Puppies, die Nutten, die Nymphos, die Perlen, die Muschis, die Schlampen, Lesben, die Transen, die Tussis, die Fups, Pussis. Ja, das ist für die Ladies. Chasing the dream, es geht raus an all meine Queens. Das ist für die Ladies. Sind ich eine von vielen, bleib stark, egal was auch geschieht. Das ist für die Ladies. So sexy und sweet, ich hasse deinen Ex aus Prinzip. Das ist für die Ladies. Was sie uns verwehren, Girl. Das ist für die Babys, die Bitches, die Tomboys, die Puppies, die Nutten, die Nymphos, die Perlen, die Muschis, die Schlampen, Lesben, die Transen, die Tussis, die Fups, Pussis. Ja, das ist für die Ladies. Chasing the dream, es geht raus an all meine Queens. Das ist für die Ladies. Sind ich eine von vielen, bleib stark, egal was auch geschieht. Das ist für die Ladies. So sexy und sweet, ich hasse deinen Ex aus Prinzip. Das ist für die Ladies. Sie sagen mir zum Herz, wow, sorry, das war sie noch nie. Das ist für die Ladies. Das ist für die Ladies. Das ist für die Ladies. Das ist für die Ladies.
Triggerwarnung. In der kommenden Stunde reden wir über mentale Gesundheit und psychische Erkrankungen. Wenn du dich unwohl bei diesem Thema fühlst, dann hör sie dir nicht alleine an oder überspring diese Sendung. Falls du selbst Hilfe oder Beratung für eine Person in deinem Umfeld brauchst, empfehlen wir das Krisentelefon der Telefonseelsorge. Diese Anlaufstelle erreichst du unter der 0800 111 0111. Die Verbindung ist täglich 24 Stunden erreichbar, anonym und kostenlos. Scheue dich nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Dass es uns mal schlecht geht, ist ganz normal. Unangenehme Gefühle wie Trauer, Wut oder Angst zeigen uns, ob uns etwas gut tut, wo unsere persönlichen Grenzen liegen und helfen uns dabei, Erfahrungen zu verarbeiten. Nehmen die Gefühle überhand oder fühlen wir sogar gar nichts mehr so richtig, haben wir womöglich ein Problem. So ging es Leonie. Sie hat eine soziale Phobie diagnostiziert bekommen. Melissa Hertwig hat sie getroffen.
Leonie Ndukun war 15 Jahre alt, als sie merkte, dass etwas nicht ganz stimmt. Angst prägte ihr Leben viel mehr noch als das ihrer MitschülerInnen.
Ich war halt immer schon ein sehr schüchternes Kind, sage ich mal auch. Ja, aber so in der Pubertät wurde das dann halt immer schlimmer, sage ich mal. Oder so, dass es mich auch wirklich eingeschränkt hat. Also, dass ich Sachen einfach vermieden habe und ja, auch in der Schule irgendwie ein ungutes Gefühl hatte schon morgens, da eigentlich gar nicht hingehen wollte.
Sich im Unterricht zu melden, fiel Leonie besonders schwer. Vor der Klasse etwas sagen? Nur wenn sie sich hundertprozentig sicher war. Im Hinterkopf immer die quälenden Fragen: Was denken die anderen von mir? Falle ich jetzt negativ auf? Wie komme ich rüber?
Noch schlimmer waren dann halt wirklich Vorträge so vor einer Klasse oder vor einem Kurs. Also da habe ich sehr, sehr viel Panik vor gehabt.
Schweißausbrüche, Herzrasen und Zittern am ganzen Körper. So äußerte sich ihre Angst.
Ich habe mich irgendwie selber so ein bisschen mir selbst fremd gefühlt, weil ich nicht wusste, was ist denn mit mir los.
Nachdem sie im Internet von anderen las, die ähnliche Probleme hatten, fasste Leonie den Entschluss. Sie möchte eine Therapie machen, um ihre Angst in den Griff zu bekommen. Die Diagnose ihrer Kinder- und Jugendtherapeutin? Leonie hat eine soziale Phobie. Schockiert hat das Leonie nicht, sondern sehr erleichtert.
Für mich war das eigentlich total hilfreich, weil ich erst, also für mich war das so am Anfang gar nicht greifbar, sondern einfach nur so ein Gefühl, was die ganze Zeit da war, was mich so geleitet hat und mich kontrolliert hat. Und dann hatte ich so das Gefühl, jetzt bin ich wieder die Person, die so langsam die Kontrolle zurückgewinnt, weil ich halt wusste, okay, das ist der Ansatzpunkt, wo ich halt anfangen kann, dran zu arbeiten und mich damit zu beschäftigen.
Was es genau heißt, eine soziale Phobie zu haben, steht im Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation, abgekürzt ICD-10. Von Erkältung bis Masern stehen alle möglichen Krankheiten in dem Katalog, auch psychische Störungen. Das ICD-10 beschreibt das als, Zitat, Furcht vor prüfender Betrachtung durch andere Menschen, die zur Vermeidung sozialer Situationen führt, Zitat Ende. Aber ab wann ist eine Person nicht mehr nur schüchtern, sondern leidet womöglich an einer Phobie? Das weiß Moritz Bauer. Er macht gerade seine Ausbildung zum Verhaltenstherapeuten am Therapie- und Beratungszentrum in Göttingen.
Wie man das bei sich selbst erkennen könnte, ist zum Beispiel, wenn man feststellt, ich habe ein Problem, das jetzt nicht offensichtlich körperlicher Natur ist und das führt dazu, dass ich Einschränkungen im Alltag habe. Also, dass ich meine Tagesroutine nicht mehr so ausführen kann wie früher, dass ich meinen Job nicht mehr schaffe, dass ich vielleicht in der Beziehungsgestaltung mit Freunden, mit Kollegen, mit meinem Partner immer mehr Schwierigkeiten bekomme.
Wie empfindet die 20-jährige Leonie ihre Ängste?
Das ist für mich wirklich jeden Tag ein Thema und ich muss mich da wirklich jeden Tag wieder hinstellen und überwinden bei bestimmten Sachen.
In ihrer Verhaltenstherapie lernte Leonie damals, woher ihre starke Angst überhaupt kommt und wie sie mit ihr umgehen kann. Ganz weg ist sie bis heute nicht, allein Busfahren oder einkaufen gehen fällt ihr je nach Tagesform manchmal noch schwer. Die Phobie loszuwerden ist aber auch nicht Leonies Ziel. Vielmehr hat sie gelernt, die Angst als liebevollen Begleiter wahrzunehmen, die sie schützen will, von der sie sich aber nicht aufhalten lässt.
Ich habe da vielleicht ein paar andere Grenzen als andere Leute, aber trotzdem kann ich so die Sachen, die ich super gerne machen möchte, da finde ich einen Weg, die zu machen.
Über ihre soziale Phobie schreibt sie ganz offen auf ihrem Blog. Auf Instagram gibt sie Tipps, wie wir unsere mentale Gesundheit stärken können. Passend dazu studiert sie angewandte Literatur- und Kulturwissenschaften in Dortmund. Ihr Traumberuf? Journalistin. Wie ihr Berufswunsch mit der Angst vor sozialen Situationen zusammenpasst? Ganz gut, findet sie. Heute sei das Verständnis für psychische Krankheiten sehr groß. Offen mit ihrer Angst umzugehen und ihrem Gegenüber von der Phobie zu erzählen, kann in schwierigen Situationen helfen.
Ja, da kamen bei mir zwischendurch auch oft Zweifel auf, so, kriege ich das überhaupt gebacken so mit der Angst? Weil es natürlich auch ein sehr sozialer Beruf ist. So, ich habe halt diesen Antrieb so und mein Ziel vor Augen und das ist halt so voll meine Leidenschaft. Deswegen will ich mich da auf keinen Fall von meiner Angst so aufhalten lassen.
Über ihre Gefühle zu sprechen, hat Leonie jedenfalls geholfen. Eine Weile hat sie ihre Angst gut versteckt, doch rückblickend sagt sie, hätte sie sich früher an ihre Familie gewandt, wäre das Problem vielleicht gar nicht so groß geworden. Deshalb rät sie anderen Betroffenen.
Ihr müsst euch nicht dafür schämen und ihr seid jetzt nicht irgendwie total anders, nur weil ihr eben mit solchen Ängsten zu kämpfen habt. Weil es gibt so viele Menschen, die damit zu kämpfen haben und echt wenige, glaube ich, reden da halt so offen drüber. Deswegen versucht auf jeden Fall euch da irgendwie jemandem anzuvertrauen und euch, wenn es geht oder wenn ihr das Bedürfnis danach habt, eben auch dann professionelle Hilfe zu suchen.
Die Interviews wurden per Zoom aufgezeichnet. Wir bitten darum, die Tonqualität zu entschuldigen. Leonie Ndukun lässt sich von ihrer Sozialphobie nicht davon abhalten, ihrem Traum zu folgen. Und auch nicht von dem Interview mit Melissa Hertwig für Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk. Das ist doch ein gutes Gefühl. Good Vibes gibt es auch jetzt für euch. Hier ist Feeling von Fatoni.
Ziemlich nice aus, guck mich an. Aber bei die Schuhe, also, nee, scheiß drauf, sieht nice aus. Nice, yeah. Alles iced out. Iced out. Bestellen einen Drink, nee, schmeiß eine Runde. Für alle, ich hab mich rausgeputzt, schöner Mann. Und du bleibst ein Kunde, geborener Rockstar. Trinke Automol Wodka, favorite. Ich bekomm alles umsonst, ja. Yeah. Auch wenn ich keinen Bock hab,
gar keinen Bock.
Eis wird verschmelzt, ja. Yeah. Ich mach den Riesling leer,
so schnell.
Ich hab ein gutes Gefühl, ja.
Schwöre,
so vom Feeling her. Ich hab vom Feeling her ein gutes Gefühl.
Ja, ja, ja.
Ich hab vom Feeling her ein gutes Gefühl.
Vom Feeling.
Ich hab vom Feeling her ein gutes Gefühl. Ich hab vom Feeling her ein gutes Gefühl.
Vom Feeling her.
Ich sitz im Lamborghini, nackt. Es geht noch viel schneller. Es ist ein Tramezzini. Bisschen Mozzarella. Ich bleib auf dem Teppich, immer. Also nur auf dem Roten. Ihr seid alle hässlich,
fuck.
Das gehört doch verboten, Nazis auf der Straße, ja.
Yeah.
Und auch da im Bundestag,
grauer.
Nur nicht auf dieser Party, ja.
Nee.
Ich zahle mit paar Hunderter.
Ching-ching.
Ich leih mir einen E-Scooter und fahr vor deine Tür.
Baby.
Ich glaube, das wird eh super, das hab ich im Gespür.
Kannst du nochmal gucken, ob ich auf der Liste bin? Ja, unter D, ja, Disco King.
Vom Feeling.
Ach so, ja, dann zahl ich halt. Ist kein Ding. Ich bin gut gelaunt und frisch geimpft.
Ich hab vom Feeling her ein gutes Gefühl.
Ja, ja, ja.
Ich hab vom Feeling her ein gutes Gefühl.
Vom Feeling.
Ich hab vom Feeling her ein gutes Gefühl. Ich hab vom Feeling her ein gutes Gefühl. Ich hab vom Feeling her ein gutes Gefühl.
Ja, ja, ja.
Ich hab vom Feeling her ein gutes Gefühl.
Unser nächster Beitrag beschäftigt sich mit der Ursache von Verhaltenstendenzen. Eine Psychotherapie anfangen, heutzutage keine Seltenheit mehr. Was ist jedoch, wenn Depression, Persönlichkeitsstörungen oder selbst Drogenkonsum mehrfach in der eigenen Familie vorkommen? Sind psychische Krankheiten und Verhaltensweisen vererbbar oder werden wir mehr durch unsere Umwelt geprägt? Dieser Frage widmet sich Redakteur Manuel Kunst und interviewte dafür einen der führenden deutschen Zwillingsforscher.
Genetik versus Sozialisation, Nature or Nurture, Anlage oder Umwelt. Alles Bezeichnungen für die jahrhundertealte Frage, ob der Mensch mehr durch sein Erbgut oder seine Erziehung geprägt wird. Eine Frage, die auch neues Licht auf die gesellschaftliche Chancengleichheit wirft. Hierfür haben wir mit Frank Spienert geredet.
Ja, mein Name ist Frank Spienert, ich bin 52 Jahre alt und bin Professor für differenzielle Psychologie und psychologische Diagnostik. Das heißt, ich interessiere mich für Unterschiede zwischen Menschen, wie diese Unterschiede beschrieben werden können und wie sie auch entstehen.
In diesem Bereich hat Spienert seit 2004 einen Lehrstuhl an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken, wo er sich bei der Verhaltensgenetik vor allem für die Zwillingsforschung interessiert. Spezifisch beschäftigt er sich dort mit der kognitiven Entwicklung und der Bildung von Persönlichkeit.
Das Besondere an Zwillingen ist, dass wir Zweierpärchen haben, bei denen wir wissen, wie genetisch ähnlich sie sind, Nämlich eineiige Zwillinge, die aus einer befruchteten Eizelle hervorgehen, sind zunächst mal maximal genetisch ähnlich, weil sie eben diese befruchtete Eizelle sich teilt. Und das Besondere ist, dass die nun aber sowohl die ein- als auch die zweieiigen zur gleichen Zeit in einer sehr vergleichbaren Umwelt aufwachsen. Und das meint zunächst das Elternhaus natürlich, aber auch Dinge, die außerhalb des Elternhauses passieren.
Untersuchungen von Zwillingen haben beispielsweise ergeben, dass Intelligenz zu ca. 60% vererbt wird, obwohl es so etwas wie das Intelligenzgen gar nicht gibt. Trotzdem entfaltet sich diese Veranlagung unterschiedlich oder teilweise gar nicht. Das ist nicht verwunderlich. So verlaufen Schulkarrieren von Zwillingen selten identisch. Nur ein Drittel der Zwillingspaare mit gleicher Aufbringung schlagen eine ähnliche Schullaufbahn ein. Es ist jedoch weiterhin wenig darüber bekannt, ob und unter welchen Voraussetzungen sich eine genetische Veranlagung entfaltet. Laut Frank Spienert geben Gene deshalb nur eine Verhaltenstendenz vor.
Nirgendwo im Genom steht, dass ich an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Zeit irgendein Verhalten zeigen werde. Aber genetische Einflüsse wirken sich darauf aus, wie so meine grobe Verhaltenstendenz ist. Also ob ich tendenziell lieber mit Leuten zusammen bin oder tendenziell lieber alleine bin.
Das Genom wiederum kann durch verschiedene Einflüsse verändert werden. Eine Studie der deutschen Biologen Carsten Wojtyak und Hans-Christian Pape zeigt, dass bei Menschen und Tieren eine stärkere Tendenz zu Angststörungen besteht, wenn die Mutter des Kindes während der Schwangerschaft stärkeren Belastungen ausgesetzt war. Nach der Geburt können Faktoren wie Ernährung, Bewegung, Stress, Bildung, Hygiene oder Medikamentenkonsum die Ausprägung weiter verändern. Diese sind wiederum oft von Aspekten wie dem sozialen Umfeld oder der Infrastruktur der jeweiligen Region abhängig. Neben einer sozialen kommt somit auch eine genetische Ungleichheit vor, die in der Gesellschaft jedoch selten thematisiert wird. Lieber werden Menschen anhand ihres sozialen Umfeldes oder Verhaltens in eine Schublade gesteckt. Die Erkenntnis, dass Menschen sich nicht so einfach kategorisieren lassen, ist auch in der Wissenschaft zu lange missachtet worden.
Es ist tatsächlich oft leichter, in Kategorien zu denken, und es ist auch oft besser kommunizierbar. Deswegen sind Typen oder Labelansätze so beliebt. Dass dahinter aber ein facettiertes Profil steckt und die Person nicht zu jedem Zeitpunkt Draufgänger ist und dass es auch vielleicht bestimmter Faktoren bedarf, dass das dazu kommt, blenden wir doppelt ja komplett aus, wenn wir jemandem so ein Label aufdrücken.
Frank Spienert wünscht sich gerade deshalb eine größere Sensibilisierung, was das Thema genetische und umweltbedingte Chancengleichheit angeht.
Unterschiede sind sehr real und es gilt, sie zu respektieren und mit ihnen umzugehen.
So könnte laut Spienert eine Sensibilisierung über genetische Handlungstendenzen Eltern in Erziehungsfragen entlasten.
Es geht jetzt nicht darum, dass du zu einer bestimmten Zeit genau das Richtige machst, damit dein Kind dann das oder das wird. Wenn ihr also aufmerksam seid und Wärme und Unterstützung gebt, dann ist das gut und richtig. Und wenn ihr bestimmte Angebote macht und auch guckt, was das Kind braucht und darauf eingeht, dann ist das gut, aber macht euch nicht einen Kopf und denkt jetzt, es liegt nur an euch. Es liegt vielleicht weniger an euch und jedem konkreten Verhalten, was jetzt aus dem Kind in Sachen Persönlichkeitsprofil wird.
Das war ein Beitrag von Manuel Kunst zum Thema Ursachen von Verhaltenstendenzen. Jetzt gibt es erstmal das Lied Saudade Vem Correndo von Stan Getz. Stan Getz mit Saudade Vem Correndo. Übersetzt heißt es, die Saudade kommt. In Portugal ist mit Saudade das Gefühl zwischen Traurigkeit und Melancholie gemeint. Stan Getz ist 1991 gestorben. Er war Amerikaner und einer der bekanntesten Saxophonisten des Modern Jazz, der in den USA das Genre Bossa Nova bekannt gemacht hat. Eine Form des Jazz, die ursprünglich aus Brasilien kommt.
Micro Europa.
Micro Europa.
Wir machen weiter und blicken auf Stigmata. Häufig sind psychische Erkrankungen damit belegt. Warum ist das so und was können wir dagegen tun? Michelle Albert hat sich mit diesen Fragen beschäftigt und dafür mit Psychologin und Neurologin Stefanie Wünsch gesprochen.
Ich denke, wir behandeln psychische Erkrankungen so, wie wir es tun, weil wir in einer Leistungsgesellschaft leben, in der psychische Erkrankungen keine Erkrankung sind oder keine sichtbare Verletzung, die sowas wie eine Heldenverletzung sein könnte. Mit einem gebrochenen Bein kann man auch sagen, oh, ich habe so viel geleistet, deswegen habe ich mir das Bein gebrochen. Dabei kann das jedem passieren und genauso ist niemand vor einer psychischen Erkrankung gefeit. Die psychische Erkrankung ist einfach unsichtbar und deswegen behandeln wir sie anders. Das bedeutet aber auch, dass wir funktionieren wollen in der Leistungsgesellschaft, in der wir leben. Und das können wir nicht, wenn wir sagen, dass wir einfach nicht so leistungsfähig sind, wie wir es gerne wären, weil wir erkrankt sind.
Psychische Erkrankungen sind in unserer Gesellschaft weit verbreitet. Trotzdem reden wir nur selten über sie. Grund dafür sind Vorurteile und Stigmata, die wir gegenüber psychischen Erkrankungen entwickelt haben. Doch was ist ein Stigma und wie entsteht es? Stefanie Wünsch ist promovierte Medizinerin. Die Psychologin und Neurologin ist seit 12 Jahren leitende Ärztin in der Auxilia GmbH in Hamburg. Außerdem ist sie Vorstandsvorsitzende der Stiftung Freundeskreis Ochsenzoll, die sich für die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen einsetzt.
Das Wort Stigma, das leitet sich eigentlich ganz altmodisch ab von einem alten griechischen Wort und das heißt der Stich. Und ich glaube, das führt schon so in die Richtung, wie man es am besten verstehen kann. Es ist irgendwie so eine Art Makel und im 17. Jahrhundert ist es sozusagen in der kirchlichen Tradition mit Brandmal übersetzt worden. Also ich glaube, es führt immer zu der gleichen, ja, zu der gleichen Ebene zu sagen, es ist irgendwie eine negative Kennzeichnung, eine Unstimmigkeit, eben ein Makel.
Stigmatisierung zeigt sich auf unterschiedliche Weise. Man unterscheidet zwischen 4 verschiedenen Arten. Interpersonelle Stigmatisierung geschieht durch Ausgrenzung, Mobbing oder persönliche Angriffe. Unter öffentlicher Stigmatisierung versteht man zum Beispiel die Benachteiligung bei der Arbeitsplatz- und Wohnungssuche. Außerdem gibt es strukturelle Diskriminierung durch öffentliche oder private Einrichtungen und Selbststigmatisierung, bei der Betroffene sich selbst als verrückt bewerten. Diese 4 Stigmata sind häufig sehr tief in unseren Köpfen verankert und gar nicht so leicht wegzubringen. Um sie zu bekämpfen, ist es entscheidend, dass wir öffentlich über psychische Erkrankungen sprechen. Melina Grützner tut dies regelmäßig auf ihrem Instagram-Account.
Ich habe begonnen, darüber zu sprechen zu einer Zeit, in der es mir besser ging und in der ich reflektieren konnte, was in der Zeit davor passiert ist. Und ich wollte einfach den Leuten ein Gefühl geben, dass sie okay so sind, wie sie sind und dass es voll okay ist, wenn man psychisch erkrankt. Und bin damit auf eine Resonanz gestoßen, mit der ich so nicht gerechnet hätte.
Reden über psychische Probleme kann durchaus das allgemeine Wohlbefinden stimulieren.
Je offener ich auch in meinem privaten Umfeld mit meiner mentalen Gesundheit umgehe, desto mehr ist meine Lebensqualität gestiegen.
Auch Vereine wie der Freundeskreis Ochsenzoll leisten mit ihrer Aufklärungsarbeit und ihren Veranstaltungen einen Beitrag zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Stefanie Wünsch.
Wir versuchen damit erstens ein bisschen zu beruhigen und die Angst zu nehmen und vor allen Dingen erstmal Aufklärung zu betreiben, was nun wirklich hinter Erkrankungen wie Depressionen oder Persönlichkeitsstörungen oder auch sehr, sehr verbreitet sind ja auch genau die Angsterkrankungen steckt. Und dass es tatsächlich doch auch völlig normal ist, dass Menschen mal in einer seelischen Krise sind.
Doch Aufklärungsarbeit allein ist nicht alles. Den richtigen Umgang mit psychischen Problemen sollten wir bereits in der Schule lernen.
Also Schule ist ein wirklich wichtiger Ort, um über psychische Erkrankungen aufzuklären. Einmal damit die Kinder und Jugendlichen selber verstehen, was ist jetzt eigentlich gerade los mit mir? Ist das noch normal oder nicht? Aber damit sie vor allen Dingen auch ihren Nachbarn, ihren Mitschüler, ihre Mitschülerin einschätzen können, wenn dort eben mal etwas ein bisschen anders sich anfühlt, als sie es so gewohnt sind. Und deswegen ist für uns total wichtig, dass Aufklärung in die Schulen rein muss. Wenn jetzt nicht Corona gewesen wäre, hätten wir auch schon so eigene Projekte weiterentwickelt, dass wir in Schulen gehen und auch mit den Lehrern zusammenarbeiten und dass die Lehrer auch ein ganzes Stück weit, das sind sie ja zum Teil auch, aber weit nicht alle, sensibilisiert werden für dieses Thema, insbesondere für diese ganze Spannbreite von seelischer Krise, die schnell wieder auch in den Griff zu bekommen ist, hin bis zu einer schweren psychischen Erkrankung.
Neben der Schulbildung, der Politik und den Medien liegt es jedoch auch an jedem Einzelnen von uns, sich für die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen einzusetzen.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das gesellschaftlich normal wird, auch über das Empfinden, das innere Empfinden zu sprechen, auch wenn es mal nicht so gut ist.
Michelle Albert über die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Nun geht es weiter mit einem Song des Engländers Ben Howard, Keep Your Head Up.
I spent my time watching the spaces that have grown between us, and I cut my mind on second best, all the scars that come with the greenness, and I gave my eyes to the boredom. Still the seabed wouldn't let me in, and I tried my best to embrace the darkness in which I swim. Now walking back down this mountain, the strength of a turning tide, oh, the wind so soft at my skin, yeah, the sun so hot upon my side, all looking out at this happiness, I search for between the sheets, or feeling blind to realize all I was searching for was me. Oh, oh, all I was searching for was me.
Mit Keep Your Head Up, zu Deutsch Kopf hoch. Sicherlich etwas, was ihr schon mal zu jemandem gesagt habt, wenn ihr gespürt habt, dass es eurem Gegenüber nicht gut geht. Doch was, wenn Kopf hochhalten nicht mehr geht? Zum Beispiel bei Menschen, die ein Burnout erleiden. Burnout, ein Begriff, der längst kein Tabu mehr ist, sondern so präsent, dass die meisten Leute in ihrem Umkreis Personen kennen, die ein Burnout erlitten haben oder noch leiden. Seit 2019 ist Burnout von der Weltgesundheitsorganisation als sogenanntes Berufsphänomen anerkannt. Was genau Burnout ist und welche Symptome als Alarmsignal wahrgenommen werden sollten, erfahrt ihr in dem Beitrag von Marieke Weller, Redakteurin von Fink.Hamburg.
Es hat lange Zeit gebraucht, bis ich zum Arzt gegangen bin. aus dem Grund, weil ich es mir halt nicht erklären konnte. Weil ich sowas halt noch nicht kannte und mich halt irgendwie nicht wirklich wiedererkannt habe.
Burnout ist der passende englische Begriff für das Gefühl, was mit dem Symptom einhergeht. Ausgebrannt sein. Es entsteht durch andauernden chronischen Stress. Wie eine Kaugummiblase, die durch mehr Luft immer größer wird, halten auch Psyche und Körper einiges aus. Aber irgendwann ist Schluss. Dann platzt die Blase. Die Luft entweicht. Und so auch die eigene Ausdauer und das Durchhaltevermögen. Das Fatale am Burnout-Syndrom, es ist ein schleichender Prozess. Das musste auch Sarah erfahren. Sie möchte ihren richtigen Namen nicht im Radio hören. Deshalb haben wir ihn geändert.
So richtig gemerkt, dass es halt so nicht weitergehen kann, habe ich halt, als ich dann jeden Abend irgendwie zusammengebrochen bin und Heulkrämpfe hatte und gemerkt habe, dass ich sehr schnell reizbar war und mir dann eben andere Leute gesagt haben, ey, irgendwie bist du nicht mehr so wie vorher, lass das mal untersuchen.
Bei Sarah waren es Heulkrämpfe, Reizbarkeit, Erschöpfung. Aber woran merkt man noch, dass und wann man zum Arzt gehen sollte? Welche Beschwerden weisen auf ein Burnout-Syndrom hin? Es gibt in der Regel drei Hauptmerkmale.
Das ist zum einen die Erschöpfung, die Depersonalisierung, also auch der einsetzende Zynismus in Bezug auf die eigene Arbeit und das Erleben von Misserfolg, auch wenn die eigene Leistung sich vielleicht gar nicht im Vergleich zu vorher verändert hat.
Paul Hüsing ist promovierter Humanbiologe und ambulanter psychologischer Psychotherapeut am Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf. Er forscht seit 2015 im Bereich der anhaltenden Körperbeschwerden in der Psychosomatik. Ich frage Hüsing, wie man am besten vorgehen sollte, wenn der Leidensdruck immer größer wird und man merkt, dass man unter typischen Burnout-Phänomenen leidet. Auf jeden Fall fachgerechte Hilfe suchen, sagt Hüsing. Im ersten Schritt ist das der Hausarzt oder auch ein ambulanter Psychotherapeut. Auch Sarah ist erstmal zu ihrem Hausarzt gegangen. Ein schwieriger Schritt. Ihm schilderte sie ihre Probleme, die in den Wochen davor aufgetaucht waren.
Und es war dann aber für mich auch sehr befreiend, ihm, also dem Arzt, das zu erzählen, weil ich es dann einfach mal auch alles rauslassen konnte und wusste, okay, das ist ein Platz, wo das möglich ist.
Sarahs Hausarzt schrieb sie wegen eines leichten Burnouts direkt 2 Wochen krank. Doch anschließend dauerte es nicht lange, bis sie wieder Überstunden machte und alte Verhaltensmuster bei sich erkannte. Äußere Umstände wie Stress bei der Arbeit, im Alltag oder der Druck durch soziale Kontakte begünstigen ein Burnout-Syndrom. Aber auch eigene Einstellungen und Verhaltensweisen wirken darauf ein.
Veränderung ist dabei wichtig zu wissen, muss nicht immer nur durch externe Umstände, also ein Wechsel des Arbeitgebers, Reduzierung der Arbeitszeit etc. sein, sondern kann natürlich auch durch die Person selbst erfolgen. Also kann ich meine Einstellung zu der Arbeit verändern, kann ich meine eigenen Ansprüche verändern.
Bei Sarah kamen jedoch schnell weitere Symptome hinzu. Anfang 2020 tauchten Panikattacken auf, beim Fahrrad- und Autofahren oder beim Warten am Straßenrand. Irgendwann hatte sie die Attacken sogar, wenn sie am Schreibtisch saß oder im Bett lag. Dabei wurde ihr schwindelig, sie bekam Hitzewallungen, schlechter Luft und Herzrasen. Damit ging Sarah ein zweites Mal zu ihrem Hausarzt. Zusätzlich zur Diagnose leichtes Burnout bekam sie nun auch Angststörungen und Panikattacken diagnostiziert und den Hinweis, dass sie sich psychologische Hilfe suchen soll.
Und eigentlich ist das dann tatsächlich auch ganz gut, mal so zu hören und das so einfach mal richtig ins Gesicht gesagt zu bekommen, weil dann macht man sich da auch nochmal andere Gedanken drüber und nimmt sich selbst ja auch viel ernster, was man häufig ja echt vergisst.
Die Kombination aus Burnout und Panikattacken sind keine Seltenheit. Vom Psychotherapeut Paul Hüsing erfahre ich, dass das Burnout-Syndrom keine psychische Störung, also offiziell keine Krankheit ist. Daher übernimmt die Krankenkasse bei einer reinen Burnout-Diagnose keine Kosten für eine Behandlung. Aber wer definiert, was eine psychische Störung ist und was nicht? Das macht die WHO, die Weltgesundheitsorganisation. Sie gibt die Klassifizierungen für alle organischen und psychischen Störungen heraus.
In dem Gesundheitswesen, in dem wir jetzt sind, kann man die Diagnose Burnout nicht als eigenständige Diagnose vergeben, sondern immer als Zusatzkodierung zu einer anderen Störung.
Die häufigsten Störungen, die in Kombination mit Burnout als Zusatzdiagnose vorkommen, sind laut Paul Hüsing Depression, Angststörung oder auch eine posttraumatische Belastungsstörung.
Und deshalb ist es natürlich immer ganz wichtig, nicht sofort zu sagen, okay, es ist ein Burnout, sondern auch genauer hinzuschauen, gibt es organmedizinische, somatische und oder psychologische Faktoren, die auch eine Rolle spielen im Sinne eines biopsychosozialen Modells.
Sarahs Burnout und die Panikattacken kamen im Lockdown 2020. Durch die Homeoffice-Situation musste sie ihren Rückzugsort und Schlafplatz mit dem Arbeitsplatz teilen. Gerade die langen Monate während der Corona-Pandemie forderten von vielen ArbeitnehmerInnen einiges ab. Dabei ist erkennbar, dass bestimmte Berufsgruppen häufiger unter dem Burnout-Syndrom leiden als andere. Dazu gehören laut Hüsing besonders soziale Berufe wie Ärzte, Pflegepersonal und Lehrkräfte. Aber auch der Charakter und die Persönlichkeit spielen eine Rolle. Paul Hüsing.
Zum Beispiel ein erhöhter Perfektionismus, also der Drang, alles wirklich immer zu 100% korrekt zu machen, kann natürlich gerade in Phasen wie zum Beispiel Corona zu einem erhöhten Druck führen, wenn diese 100% einfach nicht mehr leistbar sind.
Doch Burnout kann nicht nur Schamgefühl hervorrufen, wie es bei Sarah der Fall war. Psychologe Paul Hüsing berichtet, dass die Burnout-Diagnose von manchen Personen fast schon positiv belegt ist.
Weil man sich in Burnout natürlich erarbeitet. Eine Depression holt einen ein, reißt einen raus. Für einen Burnout muss man natürlich erstmal was geleistet haben.
Sarah suchte sich Hilfe. Mit einer langen Liste an TherapeutInnen in der Hand fing sie an, die Praxen in ihrer Nähe durchzutelefonieren. Aber niemand hatte in den folgenden 4 bis 6 Monaten Zeit.
Und das hat mich schon extrem belastet. Und dann dachte ich mir immer, okay, aber ich habe jetzt in Anführungsstrichen gesagt nur Panikattacken und eine leichte Form von Burnout. Was ist denn mit den Leuten, die komplett am Ende sind und Depressionen haben und sich nicht trauen, Leute anzurufen, überhaupt irgendwie aus dem Bett zu gehen oder es viel zu viel damit oder viel zu viele Anstrengungen schon aufbringen müssen, ihren eigentlichen Alltag zu stemmen. Wie sollen die es schaffen, sich eigenständig um das alles zu kümmern?
Marieke Weller über das nicht mehr Tabuthema Burnout. Und nun widmen wir uns einer entscheidenden Frage. Wo bekommt man im Ernstfall Hilfe? Und wie ist der Weg zur Psychotherapie? Fink-Redakteurin Anna Nguyen ist dem nachgegangen und hat gleich die Antworten für uns. Vorab hören wir rein in Freedom for Change von Gizmo Varillas.
Everybody needs just a little affection. Everybody hurts. Everybody heals. Everybody wants just a little connection. Everybody needs just a little attention. Everybody hurts. Everybody heals. Ooh, ooh, ooh. A beautiful day. Free, free, freedom for change. Everybody wants just a little direction. Everybody needs just a little conviction. Everybody hurts. Everybody heals. Everybody wants just a little protection. Everybody needs just a little rejection. Everybody hurts. Everybody heals. Ooh, 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 ooh. A beautiful day. Free, free, freedom for change.
Freedom for Change von Gizmo Varillas, unter anderem ein Soundtrack im Netflix-Film The Devil All the Time. Nicht nur in Filmen, sondern auch im echten Leben wird man immer wieder vor Problemen und Herausforderungen gestellt. Mit der Hilfe von Familie und FreundInnen kann man versuchen, sie zu bewältigen. Anders als in vielen Filmen, wo das Ende oft happy ist, kann sich die Krise im echten Leben so groß anfühlen, dass man kein wirkliches Licht am Ende des Tunnels sieht. Was kann man tun, wenn das Gefühl der Überforderung einen einnimmt? Ein Beitrag von Anna Nguyen.
Es fühlt sich an wie ein schwerer dunkler Mantel, den man nicht ausziehen kann.
Es fühlt sich an wie ein Handy, das man versucht aufzuladen, aber man kommt eigentlich nie über 20%.
Es fühlt sich an wie eine Regenwolke über dem Kopf, die einen überall hin begleitet.
So beschreiben FollowerInnen des Instagram-Accounts Schnupfen im Kopf eine Depression. Der Account möchte einen Beitrag zur Entstigmatisierung und Aufklärung mentaler Gesundheit leisten. Dort werden regelmäßig Posts über psychische Störungen und Krankheiten veröffentlicht. Die Beiträge beschreiben meist verschiedene Symptome wie Schlaflosigkeit oder sozialen Rückzug und Ausprägungen wie zum Beispiel eine depressive Episode. Das alles ersetzt jedoch keine ärztliche Diagnostik, denn jede betroffene Person ist individuell und braucht eine auf ihn oder sie zugeschnittene Hilfe. Aber wo kann man im ersten Schritt überhaupt Hilfe erhalten? Stefanie Kieberg arbeitet in der Zentralen Studienberatung der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg. Ihre Kernkompetenzen liegen im Coaching und der psychologischen Beratung Studierender. Für sie ist eine Sache grundlegend.
Ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal zu akzeptieren, dass es so Situationen gibt, wo es wirklich hilfreich sein kann, mit außenstehenden Personen zu sprechen und sich zu trauen, auch professionelle Unterstützung aufzusuchen. Also gerade, wenn man sich irgendwie unsicher ist, ob es überhaupt ernst genug ist oder was brauche ich eigentlich. Und das können wir dann eben gemeinsam auch herausfinden. Und als Studierende haben Sie die Möglichkeit, an kostenlosen und vertraulichen Gesprächen in der Zentralen Studienberatung teilzunehmen. Also wir sind...
Auch bei spezialisierten Beratungsstellen oder therapeutischen Einrichtungen kann man erste psychologische Hilfe bekommen. Hier konzentriert man sich vor allem auf die Lösung bestimmter Probleme, wie zum Beispiel Panikattacken oder Krisensituationen wie einem schweren Verlust. Es kommt aber auch vor, dass diese Beratung allein nicht mehr ausreicht. Der nächste Schritt? Psychotherapie. Wann macht es aber Sinn, sich einen Psychotherapieplatz zu suchen?
Wenn es aber so um bestimmte Themen geht, wenn die persönliche Geschichte oder bestimmte Lebensereignisse sehr schwerwiegend sind und sich innere oder auch äußere Konflikte wiederholen oder ich merke, dass ich mich immer wieder zum Beispiel in destruktive Beziehungen begebe, also wenn sozusagen innere Themen immer wieder auftauchen, dann ist eher eine Therapie empfehlenswert. Oder auch wenn es sich so ganz klar um die Verarbeitung traumatischer Erlebnisse handelt. Oder bei diagnostizierten Angst- oder Zwangsstörungen oder auch Suchtthematiken.
Und dann? Wer eine Psychotherapie beginnen möchte, kann dies über zwei Wege probieren. Über die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen, also der 116117, kann man online oder per Anruf einen Termin für eine erste psychotherapeutische Sprechstunde vereinbaren.
Also das bedeutet meist aber nur, dass man die Bestätigung erhält, dass eine Therapie initiiert ist. Aber keinen Therapieplatz.
Man muss sich also auf lange Wartezeiten einstellen. Nicht selten streichen die Servicestellen sogar den Therapieplatz. Eine andere Möglichkeit ist es, direkt in den Praxen der TherapeutInnen anzurufen und sich nach freien Therapieplätzen zu erkundigen. Wichtig hierbei? Die betroffenen PatientInnen sollten die Absagen der Praxen unbedingt dokumentieren. Je nach Krankenkasse kann man bei einer bestimmten Anzahl an Absagen Anspruch auf das Kostenerstattungsverfahren bekommen. Dies ermöglicht es, PatientInnen Therapieplätze in Praxen zu erhalten, die sonst nur PrivatzahlerInnen aufnehmen. Ein weiterer Tipp von Stefanie Kieberg?
Manchmal ist es hilfreich, sich an psychotherapeutische Ausbildungsinstitute zu wenden. Die sind dann entweder verhaltenstherapeutisch oder tiefenpsychologisch orientiert und bilden junge PsychologInnen aus, um eben Psychotherapeutin werden zu können und werden dort auch gut supervidiert. Von daher ist das eigentlich auch eine ganz gute Möglichkeit, um etwas schneller an einen Therapieplatz zu kommen.
Leider übersteigt die Nachfrage meist das Angebot. In Deutschland sind Wartezeiten von bis zu 6 Monaten durchaus üblich. Das kann kräftezehrend, frustrierend und auch enttäuschend sein. Aber wie kann man die Wartezeit bis zu dem Therapiebeginn überbrücken? Noch einmal Stefanie Kieberg.
Es gibt auch zunehmend seriöse und wirklich gute Online-Unterstützung, zum Beispiel Self-AP. Das ist in der Regel mit Krankenkassen entwickelt. Das hilft bei Depressionen und Ängsten oder Stress. Oder Mood Gym, ein Antidepressionstraining. Oder auch Seven Mind, was gegen Stress ist. Und das wird meistens dann von den Krankenkassen erstattet. Und diese Programme helfen auch deshalb ganz gut, weil es erstmal so die eigene Selbstwirksamkeit stärkt und man sich schon deshalb besser fühlt, wenn man wirklich etwas für sich tun kann.
Anna Nguyen über den Weg zur Psychotherapie. Auf www.psych-info.de findet man eine Liste von TherapeutInnen der Landespsychotherapeutenkammer Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Berlin und Saarland. Dort kann man sich nach freien Therapieplätzen erkundigen. Zum Abschluss der Sendung habe ich mich gefragt, ob psychische Widerstandskraft erlernt werden kann. Ich wollte also wissen, was man sowohl vorbeugend als auch aktiv in Krisenzeiten tun kann. Davor gibt es noch eine kleine Pause mit dem Song People Have Been Said von Christine and the Queens. Muskelkraft kann man mit Fitnessübungen stärken. Doch wie sieht es mit der eigenen psychischen Widerstandskraft aus? Wir haben im Laufe des Tages viel darüber gelernt, was psychische Krankheiten sind und wie man sie erkennt. Außerdem wissen wir nun, welche Dinge auf sie Einfluss nehmen und wie und wo man sich Hilfe sucht, wenn die eigene Psyche betroffen ist. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, wie man seine psychische Gesundheit aufrechterhält oder sich nach schwierigen Phasen wieder erholt. Das Zauberwort lautet Resilienz. Das behauptet jedenfalls Psychologe und Journalist René Treder. Ich habe dazu mit ihm ein Interview geführt. Im Jahr 2020 hat er das Buch »Das Leben so nein, ich so doch«, wie du besser mit Stress, Krisen und Schicksalsschlägen umgehst, veröffentlicht, aus dem wir heute einige Erkenntnisse ziehen möchten. Ihr könnt es vielleicht schon erahnen, die eine Definition für Resilienz gibt es nicht. Die meisten Definitionen sagen im Grunde genommen das Gleiche aus. Es geht um die persönliche Flexibilität im Umgang mit Stress und um die Regulation und Regeneration von Stress. Das Ziel dabei ist immer, Krisen gesund zu meistern. René Treder vergleicht die Resilienz mit einem Luftballon.
der ist sehr resilient. Der platzt nämlich nicht direkt oder der zerbricht nicht durch diesen Druck, der ihm widerfahren ist, sondern der hält es aus, dass sich etwas bei ihm verändert von außen. Und damit kann man schon ganz gut Resilienz nämlich vergleichen. Der Begriff wird auch in der Physik verwendet für die Materialkunde und in der Psychologie eben, wie wir damit umgehen, dass Druck von außen kommt, dass es Veränderungen im Leben gibt, Stresserfahrungen, Traumaerfahrungen, Belastungen, negative Erlebnisse, Probleme, Krisen und wir daran nicht zerbrechen, sondern irgendwie weitermachen können. Und wenn der Druck dann mal weg ist, dass wir wieder in unsere ursprüngliche Form so halbwegs zurückkommen, so wie ja auch der Luftballon.
Wir merken also schon, wie problematisch Dinge sind oder wie emotional wir auf etwas reagieren, hängt maßgeblich von unserer Wahrnehmung und unserem Denken ab. Also unsere Resilienz.
Weil hier nochmal ganz viele verschiedene Ideen an die Hand gegeben werden, wie ich mich einerseits präventiv stärken kann, um besser in Krisenzeiten leben zu können und reagieren zu können. Aber eben auch, wenn die Krise da ist, dass ich Dinge an der Hand habe, die mir helfen, besser umzugehen und meine Ressourcen auch wieder zu stärken.
So unterschiedlich, wie wir Menschen nun mal sind, reagieren wir auch verschieden auf Krisenzeiten. Mir persönlich kommen manchmal solche Gedanken wie, meine Freundin scheint mit Problemen viel lockerer umzugehen. Oder, diese Person hat aber eine sehr niedrige Frustrationsschwelle. Kennt ihr das? Wir machen uns von den Menschen in unserem Umfeld ein Bild und vergleichen, wie sie mit Problemen und Krisen umgehen. Ich wollte von René wissen, ob Resilienz genetisch ist.
Man geht davon aus, dass es drei Quellen für die Resilienz gibt. Das eine ist tatsächlich die Genetik, also unsere Disposition, mit der wir auf die Welt gekommen sind. Und da können wir nicht so wahnsinnig viel daran verändern. Und das liegt sehr daran eben, was haben unsere Eltern erlebt. Wir wissen heute auch, dass Traumata sich zum Beispiel auch genetisch festsetzen können und auch vererbt werden können. Also auf der rein genetischen Ebene. Aber natürlich wachsen wir ja auch in einer Familie auf, wo vielleicht Traumata gewesen sind. Und wir werden ganz anders erzogen, wir werden ganz anders behandelt. Und da sind wir nämlich schon beim zweiten Resilienzquell, die frühkindlichen Erfahrungen. Also sind wir mit Liebe aufgewachsen, sind wir mit Stärke aufgewachsen, hat man uns die Welt gezeigt und uns auch ermutigt, eigene Erfahrungen zu sammeln? Sind wir bestärkt worden, darin loszuziehen und etwas alleine zu machen, etwas auch alleine hinzubekommen?
Der dritte Quell, wie René es nennt, ist wahrscheinlich der spannendste für uns.
Und das ist der so schön ist, dass es den gibt. Und darum haben wir jetzt ja auch dieses Gespräch. Denn das ist der, was können wir eigentlich selbst ganz proaktiv als Jugendlicher oder eben dann auch als Erwachsener für uns tun, um mehr Resilienz aufzubauen. Wir können nichts an der Genetik verändern, erstmal. Wir können nichts an unserer Vergangenheit verändern. Aber wir können im Hier und Jetzt natürlich schauen, was kann ich jetzt dafür tun, um besser mit meinen Erfahrungen, mit der Vergangenheit, mit meinen Ängsten, mit meinen Traumata umzugehen und aber auch meine Stärken zu aktivieren.
Das Gute ist also, wir können unsere psychische Widerstandskraft stärken. Sowohl im Vorfeld als auch im Krisenfall. Es gibt 8 Bereiche des Lebens, die wir laut René Treder ständig im Blick haben sollten. Er nennt sie die Bausteine für ein stabiles Leben. Als erstes wäre da die Verantwortungsübernahme. Ich habe René gefragt, ob dies der wichtigste Baustein ist, weil er ganz vorne steht.
Ja, und ich glaube, der wichtigste Resilienzbaustein ist der, den du für dich selbst als wichtigsten Resilienzbaustein auserkorst. Und ich habe ganz nach vorne im Laufe des Schreibprozesses den Baustein der Verantwortungsübernahme genommen, weil das ist ein Mindset, was uns immer wieder sagt, hey, es ist dein Leben, sei du der Gestalter oder die Gestalterin deines Lebens und übernimm die Verantwortung. Verantwortung zu übernehmen bedeutet, sich zu fragen, wie kann ich mein Ziel trotzdem noch erreichen?
So, dann geht es um Realität, sie zu erkennen, zu akzeptieren und loszulassen. Nummer 3 nennt sich Zukunftsorientierung. Baustein Nummer 4 setzt den Fokus auf Lösungen. Damit ist gemeint, seine Zeit nicht damit zu verschwenden, sich Ausreden auszudenken, sondern darin zu investieren, ergebnisorientiert zu arbeiten. Baustein Nummer 5 ist die Netzwerkorientierung. Jeder braucht mal Me-Time und nur eine Handvoll Freunde zu haben, ist nicht weniger schlecht oder besser, als ein sehr großes soziales Netzwerk zu haben. Resiliente Menschen sind aber in beiden Fällen in der Lage, stabile Freundschaften aufzubauen, die in schwierigen Zeiten besonders entscheidend sind. Für Nummer 6 ist die Frage, ist das Glas halb voll oder halb leer, ziemlich passend. Der Fokus liegt auf dem Optimismus. Von Baustein Nummer 7 muss Superman besonders viel gehabt haben. Selbstwirksamkeit, also die Überzeugung, etwas erreichen zu können. Und nun sind wir auch schon beim letzten Baustein angekommen. René vergleicht es mit Batterien aufladen.
Ich glaube, dass wir ganz niedrigschwellig alle etwas beim Thema Erholung machen können. Und gerade Pausenzeiten nicht immer als Pausen oder als Zeiten zu sehen, wo ich etwas tun muss, wo ich produktiv sein muss.
Auch Klänge können uns bei der Erholung helfen, sagt René.
Und gerade Musik rauszusuchen, die zu unserer Stimmung passt, ist total schön, weil sie uns hilft, sich mit uns selbst zu verbinden und dann eben auch in Kontakt zu kommen mit dem, was wir eigentlich fühlen und denken. Und auch bei der Verarbeitung kann es tatsächlich auch helfen.
Und weil wir in einer Radioshow sind, habe ich ihn gleich mal gefragt, welchen Song er denn am liebsten hört, wenn er mal abschalten möchte.
Das ist von Cat Stevens, If You Want to Sing Out, Sing Out. Wenn du singen willst, dann sing. Und selbst wenn du angeblich nicht singen kannst, tu es einfach. Und es gibt auch eine Zeile, dort heißt es, du kannst machen, was du willst. Und wenn du willst, kannst du es auch wieder rückgängig machen, dann mach was anderes. Und das finde ich etwas sehr Kraftgebendes und etwas sehr, sehr Schönes.
Ein Gespräch mit René Treder und seinem Herzensthema Resilienz. Sein Buch Das Leben so nein, ich so doch. Wie du besser mit Stress, Krisen und Schicksalsschlägen umgehst, erschienen im Ullstein Verlag, ist im Buchhandel erhältlich und kostet 10,99 Euro.
Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. There's a million things to be, you know that there are. And if you want to live high, live high. And if you want to live low, live low. 'Cause there's a million ways to go, you know that there are. You can do what you want. The opportunity's on. And if you find a new way, you can do it today. You can make it all true, and you can make it undo. You see, ah, it's easy. Ah, you only need to know. Well, if you want to say yes, say yes. And if you want to say no, say no. 'Cause there's a million ways to go, you know that there are. And if you want to be me, be me. And if you want to be you, be you. 'Cause there's a million things to do, you know that there are. You can do what you want. The opportunity's on. And if you find a new way, you can do it today. You can make it all true, and you can make it undo. You see, ah, it's easy. Ah, you only need to know. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. 'Cause there's a million things to be. You know that there are, you know that there are. You know that there are, you know that there are. You know that there are.
Die heutige Sendung Mentale Gesundheit ist im Rahmen eines Radio-Workshops an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg entstanden. Die AutorInnen dieser Sendung waren Fink.Hamburg RedakteurInnen des Masterstudiengangs Digitale Kommunikation. Michelle Albert, Melissa Hertwig, Manuel Kunst, Anna Nguyen, Marieke Weller und Laura Wrobel. Um die Technik kümmerten sich Manuel Kunst, Benedikt Scherm, Oliver Völling und Janis Grieve. Die Leitung hatte Ulrich Hegele.